Moritz, wenn du es dir wünschen könntest, welche Sportart hättest du am allerliebsten von Luca Guadagnino auf der Filmleinwand?
Ich glaube tatsächlich Beachvolleyball, weil ich mir so gedacht habe, dass die Verbindung von Ball und Sand noch ganz interessant wäre und auch Mannschaftssport, aber Mannschaftssport in einem begrenzten Rahmen, also wo man auch wieder Nähe hat, also wo die einzelnen Spielerinnen auch ja durchaus nah aneinander sind. Ich glaube, das ist etwas, was er sehr gut kann. Also Personen oder Körper im Raum sehr eng zusammen und es da auch immer so diese einzelnen Aktionen gibt und auch dieses Ballnetz, Sand.
Also es klingt auf jeden Fall auch sehr sonnig und auch nach viel Schnelligkeit. Und ich finde gerade auch interessant, dass der Sport, über den wir heute sprechen, zumindest im Film ja nur Rivalität und nicht Team ausdrückt. Aber deswegen wäre natürlich mit größeren Teams ein Sport auch interessant. Luis, welche Sportart würdest du wählen?
So, meine diplomatische Antwort wäre, egal was, Hauptsache einfach mehr Sportfilme, weil das ein sehr unterqualifiziert benutztes Genre ist, finde ich. Meine polemische Antwort ist aber natürlich, dass das in dem Fall einfach egal ist, weil der Film so viel zum Besprechen anbietet und ich natürlich meinen zickigen Ruf in der Cuts-Community weiter ausführen muss, so ein bisschen Gegner der Auteurtheorie zu sein. Und ich finde, man muss sich hier gar nicht auf das vorgemalte Safety-Netz der Regiebesprechung fallen lassen, weil der Film auch ohne diesen weiten Blick auf das Oeuvre so viel anbietet. Aber ich gebe natürlich noch eine seriöse Antwort und deswegen sage ich einfach mal, weil ich es spannend finde, Minigolf.
Ja, das finde ich auch interessant. Gut, dass du das Stichwort Safety Net noch ins Spiel bringst, weil ich habe mir gedacht, okay, welche Eisbrecherfrage kann ich am Anfang stellen, ohne dass Leute direkt merken, dass ich nicht Christian oder Lukas bin. Und das hast du mir natürlich direkt einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil es schon mitten die Kernthemen des Films eigentlich aufmachen. Aber dann steigen wir gleich einfach mal ein. Ihr hört Cuts, den kritischen Filmpodcast, heute mit Moritz Stock
Hallo.
und Luis Derfert.
Hallo.
Und heute wird es sportlich, denn wir begeben uns auf den Tennisplatz mit zwei, ja, ich würde sagen, sehr freizügigen Rivalen und Zendaya chillt währenddessen auf der Zuschauertribüne. Ich bin Clara Atlanta-Grön. Hi. Vielleicht, bevor wir einsteigen, können wir euch beide ja ganz kurz nochmal vorstellen. Moritz, du bist Medienwissenschaftler an der Uni Siegen. Hattest du da schon mal in irgendeiner Weise mit Sportfilmen zu tun?
Tatsächlich ich selbst nicht, aber meine Chefin hat mal einen Artikel zu Tanzfilmen geschrieben. Also das ist ja auch so ein bisschen körperbasiert, kann man auch sozusagen in Wettbewerbsstrukturen machen. Und meine Chefin hat sich auch immer sehr stark für Körperinszenierungen und Körpersoziologie und da ging es dann manchmal auch um ja, Körperbewegungen und auch Sport im Film.
Cool. Luis, du bist angehender Filmemacher und hast ja eben eingangs schon gesagt, dass du gerne mehr Sportfilme sehen würdest. Was findest du denn besonders interessant an Sportfilmen im Allgemeinen?
Ich finde Sportfilme besonders interessant, weil sie einerseits in unserem Alltag häufig, wenn auch nur subtil, überall so ein bisschen stattfinden. Man sieht das in den Nachrichten, man sieht das auf Covern von, also die Besprechung von Ergebnissen auf Covern, man hört das irgendwie im Radio oder im Alltag. Viele Leute gehen regelmäßig zu diesen Events. Ohne dass ich glaube, wir uns wirklich regelmäßig mit dem Inhalt dieser Sporte auf, sage ich mal, philosophische oder ästhetische Fragen befassen. Das wird häufig reduziert auf ein, finde ich unterhaltsam, macht Spaß, finde ich cool. Und das ist demnach irgendwie so ungenutzt, dass man da eigentlich super viel rausholen kann, weil es häufig, spätestens am Extremsport, dazu führt, dass vieles aus dem Menschsein so reduziert wird auf so Urinstinkte, auf so. Jetzt könnte man so ein bisschen über Freud-Themen streiten, über Ich, Unter Ich, Unterbewusstsein und so weiter. Aber was da so hervorkommt, wenn Menschen wirklich an ihre Grenzen gehen und auch die eigene Existenz in den Schatten einer einzelnen Leistung zum Beispiel stellen und was das mit unserem Körper macht und wie unterschiedlich wir unsere Körper einsetzen können, dann natürlich diese ganzen Fragen zum Thema Wettbewerbe, Gegeneinander, Freundschaften, Rivalitäten, das Erotische mit dieser schwer zu trennenden Verbindung, das in vielen ästhetischen vorgeprägten Idealbildern trainierte, starke Körper immer auch irgendwas Ästhetisches, Erotisches, Schönes haben. Das ist ja sicherlich gerade für uns in der westlichen Kultur schon aus dem alten Griechenland überliefert. Und vor allem, was ich in der Moderne noch stark vermisse, da fallen mir wirklich sehr wenige Beispiele nur ein, kann man vielleicht Moneyball als Referenz nehmen. Also auch dieses extrem gigantische, absurde in der größten Sportart unseres Landes, Fußball, wie viel lächerliche Summen und Vertragskonditionen hin und her geschoben werden mit wirklich vielen dubiosen Schattenseiten. Und das ist vielleicht die offen ausgetragenste Korruption, die es je gegeben hat. Und trotzdem gibt es gefühlt niemanden, der, man hat es bei Debatten um die Katar-WM gesehen, sagt, deswegen fängt man jetzt nicht mehr an, darüber in der Tagesschau zu reden. Es wird einfach irgendwie hingenommen, dass das so eine Parallelwelt ist, die stattfindet und Leute leben in so ganz abgetrennten Blasen, auch immer nur für einen kurzen Zeitraum. Das mag ich, glaube ich, auch irgendwie daran, dass es ja keine Sportart gibt, so gefühlt im Leistungsbereich, die du von 14 bis 92 durchziehen kannst. Also eigentlich ist es immer nur ein Teil des Lebens und man kann sich danach natürlich auf Funktionärsseite dann noch irgendwie weiter verpflichten lassen. Aber es sind halt Industrien, die super schnelllebig, total chaotisch und auch in dem, wie halt unsere moderne kapitalistische Welt funktioniert, so stark irrational auf Shareholder Value aufläuft, dass es total normal ist, dass eigentlich fast jeder große Fußballverein zum Beispiel absurd verschuldet ist, aber trotzdem funktioniert das einfach alles und wird so in Ruhe gelassen, es ist so losgelöst von allen anderen Formen, es muss eigentlich weder Gewinn noch Verluste geben und ich finde, da kann man noch echt viel rausholen auf filmischer Seite, um nebenbei halt geschenkt zu kriegen, dass man da schon was hat, was Leute per se interessant finden. Also man muss dann zum Beispiel in einem Tennisfilm gar nicht erst noch erklären, was Tennis ist oder warum Tennis Spaß macht, weil ganz viele Menschen es einfach schon kennen und man fängt direkt schon an, zugucken zu können, wenn man Tennis interessant findet natürlich und kann direkt schon einsteigen mit dem, was die Sportart an sich noch für Möglichkeiten bietet.
Ja, das stimmt. Finde ich super spannend, was ihr jetzt beide mehr oder weniger als erstes genannt habt, ist vor allem die Körperlichkeit, worauf wir gleich eingehen und die anderen Punkte zum eigentlichen Sport, Milieu, vielleicht auch der Kapitalismus, der da drin steckt oder ja, auch die einzelnen Machtdynamiken. Dazu kommen wir vielleicht auch später. Bevor wir direkt einsteigen, würde ich aber einmal ganz kurz noch erklären, um was es in dem Film heute geht. Wir sprechen über den neuesten Film Luca Guadagninos, nämlich Challengers, der aktuell in den Kinos läuft und vor allem anscheinend um Tennis geht, aber eben auch um eine Dreiecksbeziehung zwischen den beiden Spielern, Patrick und Art und Tashi, gespielt von Zendaya. Wir steigen ein mit einem Match auf einem Tenniscourt von einem nicht ganz so wichtigen Turnier, nämlich einem Challengers-Turnier, was eher abseitig in der Tenniswelt behandelt wird und nicht um die Top-Weltrangliste wie das ATP-Turnier geht. Und von da aus entspinnt sich dann eine Geschichte, die sowohl rückwärts als auch vorwärts mit sehr aufwendigen Montagen erzählt wird. Und ja, wie schon gesagt, es geht vor allem um Körperlichkeit in dem Fall. Und mich würde jetzt erstmal interessieren, bevor ihr in den Film reingegangen seid, was habt ihr eigentlich erwartet? Habt ihr wirklich einen Sportfilm erwartet oder habt ihr erwartet, dass es mehr um die Dreiecksbeziehung geht? Und was würdet ihr sagen, wo der Schwerpunkt liegt?
Ich glaube, sehr präsent war ja einfach nur ein Still, wo die drei Hauptfiguren auf einem Bett sitzen, wo das ich als erstes gesehen habe und mir dann natürlich auch schon was vorgestellt habe. Also weniger der Tennis als Sport, sondern eher diese Dreiecksbeziehung, diese Erotik, Zendaya in der Mitte, Zendaya in einer erotischen Szene. Ich glaube, da wurde auch schon viel so ein bisschen geteased, was der Film dann auch selbst durch diese anachronistische Struktur dann irgendwie macht, also teasen, andeuten, etwas mit bestimmten Worten, Begriffen wie irgendwas ist in Atlanta passiert und es dann irgendwann ausspielen, also den Zuschauer auch so ein bisschen verführen oder mit dem Zuschauer so ein bisschen, ja, den teasen. Und das hat auch die Werbung oder auch dieses veröffentlichte Bild, wo man schon sehr viel rein projizieren konnte und ja, auch mit dem Rückgriff auf das Werk von Luca Guadagnino dann auch, okay, es geht auch vielleicht wieder um jugendliche Figuren, um Begehren, ja, also dass man da schon bestimmte Vorstellungen hatte.
Luis, wie war es bei dir?
Ähnlich, ich glaube auch meine erste Berührung waren ziemlich sicher diese Stills oder weiß gar nicht, ab wann es auch schon bewegt wird, also ein Clip von dieser Szene gab und diese wirklich nervige Debatte, denn oh mein Gott, dann so Memes mit Tom Holland guckt sich diese Szene an, was soll er dabei nur denken, was finde ich nochmal ganz stark, ja. So eine Diskrepanz gezeigt hat, wie normal und cool das natürlich meistens ist, wenn männliche Figuren ganz dauernd Frauen aufreißen in den Filmen und wenn jetzt das Gegenteil einer vermeintlich, das wusste man ja noch gar nicht, was in dieser Szene passiert, verführerischen Frauenrolle etwas vielleicht für manche sogar schon provozierend ist. Ich bin mir sicher, es gibt Menschen, die finden diese Dreieckserfahrung etwas, was nicht okay ist in deren Vorstellung von Liebe und Sex, aber dann halt dieses starke Projizieren auf, eigentlich ist dann quasi gar nicht, geht es darum, dass sie das ja vielleicht auch heiß findet, sondern dass sie ja im echten Leben als Schauspielerin einen Freund hat, für den das jetzt ganz schlimm sein muss, das anzugucken. Das hat mich irgendwie ziemlich aufgeregt und ich habe schon irgendwie, weil ich ja schon eingangs erklärt habe, warum ich Sportfilme so spannend finde und das so selten, ja. Vielleicht losgelöst von irgendwelchen 2000er Family-Rom-Coms oder so oder solchen Adam Sandler-Komödien, solche Sportfilme überhaupt noch gibt, eine gewisse Erwartung gehabt und auch wirklich mich auf den Film gefreut, ohne richtig zu wissen, worum es jetzt irgendwie konkret gehen soll. Und das war mir dann auch so ein bisschen egal, weil ich den einfach auf mich zukommen lassen wollte und auch deswegen vorher nicht so viel darüber gelesen und irgendwie geguckt habe.
Verstehe ich alles gut. Also für mich war es ehrlicherweise so, dass ich überhaupt gar nicht so richtig über den Tennis-Aspekt nachgedacht habe, bevor ich den Film gesehen habe und in der Annahme in diesen Film gegangen bin, nach allem, was in den Medien diskutiert wurde, inklusive der eher, wie ich auch finde, störenden Diskussionen um Zendayas Privatleben, hat natürlich schon, denke ich, es wird vielen so gegangen sein, dass der Link zu der Pfirsich-Szene, für die Luca Guadagnino nun mal bekannt ist aus Call Me By Your Name, die Erwartungen hochgesetzt haben, okay, das wird jetzt ausgesprochen erotisch und wir werden auch in irgendeiner Weise eine Grenzüberschreitung sehen in dieser Dreiecksbeziehung. Und das war der Ausgangspunkt, von dem ich in die Geschichte reingegangen bin. Und meiner Meinung nach haben wir dann etwas ganz anderes bekommen, was eigentlich sehr viele Themen vom Sportfilm besonders unterstreicht, die du auch eingangs genannt hattest, Luis, und weniger eigentlich die Erotik, die ich mir erhofft hatte. Und eine Pfirsich-Szene gab es nicht, weil einmal von Churros abbeißen, glaube ich, kommt er nicht ganz ran. Aber man kann ja schon sagen, dass der Film auf jeden Fall auch Tennis als nicht nur Metapher für das Hin- und Herspielen eines Balls benutzt hat, sondern auch, um besonders die Körperlichkeit zu unterstreichen und die jeweiligen drei Akteure auch als sehr sexy zu inszenieren. Und der Film verwendet dann zusätzlich auch jede Menge Phallus-Symbole. Und auch in den Dialogen diskutiert er auch im Prinzip aus, was diese Rivalität und dieser Sport vielleicht auch als inhärentes Element, auch als Anziehung und Attraktivität hat. Habt ihr denn verstanden, was die beiden Spieler Patrick und Art besonders an Zendaya anziehen finden, wenn wir jetzt mal natürlich ihre extreme Attraktivität außen vor lassen?
Ich habe schon das Gefühl, dass der Film das versucht hat, relativ schnell ganz klar auch auf diesen Tennisblick zu beziehen, dass Menschen, die, und es wurde ja gesagt, dass die auch schon sehr lange zusammen wohnen und schon in ihrer Schullaufbahn eigentlich immer den Tennis in den Vordergrund gestellt haben, was ja ganz klar gezeigt hat, wie enorm verdrängend der Tennis in ihrem Leben schon stattfindet. Und dann glaube ich, dass die Wahrnehmung auf andere Menschen, auf Kleidung, auf Sportevents von denen immer ganz stark aus so einem Tennisblick kommt und gar nicht mehr losgelöst davon stattfinden kann. Und das war für mich der Versuch zu zeigen, dass sie das dann als extrem attraktives, anziehendes etwas sehen, wenn ein Mensch auch noch sehr, sehr gut Tennis spielen kann. Und das hat der Film ja relativ kurz nur gemacht. Denn man sieht ja auch schon in den Trailern, dass es dann um eine Verletzung geht, die Zendaya recht früh in der Karriere passiert und so ein bisschen ihre eigentliche Karriere zerstört. Das heißt, wir sehen auch Zendaya wirklich wenig Tennis spielen und dass da sofort so eine Anziehung war, auch vor allem durch die Art, wie sie aufgetreten hat, dass ja auch immer gesagt wird, wie du geschrien hast, also ich paraphrasiere das jetzt irgendwie so auf Deutsch übersetzt, wie ich es mir noch im Kopf habe, wie du geschrien hast, das habe ich noch nie so wahrgenommen, dass was du gespielt hast, war kein Tennis, das war von der anderen Welt, also dass das ganz klar dominieren sollte, aber wie du schon gesagt hast, ist es natürlich für den Film auch super einfach, jetzt aus meiner subjektiven Sicht. Ich finde, sind der ja auch sehr, sehr attraktiv und da muss man auch dann, glaube ich, nicht mehr viel machen, um das zu erklären, dass denn zwei heterosexuelle männliche Figuren, ach wobei, das Heterosexuelle können wir nochmal einklammern, männliche Figuren sie dann halt auch sehr heiß finden, kombiniert eben mit diesem Eindruck, dass sie auch genau den gleichen Sport halt auf so eine Art macht, die sie sehr anziehend fanden, was sicherlich auch so vor allem so aggressiv und stark einfach wirkte.
Ja, ich fand auch irgendwie interessant, wie der Film sie in der Einführungssequenz einführt. Ich glaube sozusagen dieser sehr prägnante Soundtrack oder dieses Leitmotiv taucht doch das erste Mal auf, wenn es so ein Zoom-in auf sie gibt, ganz am Anfang, wo man auch als, wo ich so dachte, okay, als Zuschauer sieht man sie, man kennt sie, man spielt mit dieser Star-Persona, aber man überhöht es auch sofort in so einer extrem, fast grotesk ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist so unglaublich laut und überhöht, dass man hier sowas Übernatürliches fast am Anfang inszeniert, was dann schon auch irgendwie so ein Bild ist, was vielleicht einer einzelnen Person gar nicht gerecht werden kann. Und dieses Bilder von ihr sind ja auch, wenn sie dann noch jünger sind in dieser Sequenz, wo sie dann kennenlernen, wo sie auch über Bilder kennenlernen, über Werbebilder kennenlernen, über und dann auch schon diese Bilder, diese Überhöhung, diese Projektionen relativ schnell, finde ich, etabliert werden, die auch schon in sehr jungen Jahren einfach stattfindet, dass Menschen dann einfach auch zu Ikonen, Postern, wir haben ja auch immer dieses riesengroße Poster die ganze Zeit, also das ist da ja auch immer so der Mensch, aber auch das Image und das Poster und die Projektion, das ist alles relativ schnell in unterschiedlichen Momenten auch, finde ich, ganz interessant deutlich gemacht wurde.
Ja, das Podest, auf das sie gestellt wird, als sie noch sehr jung sind, finde ich auch ausschlaggebend eigentlich, wie sich dann das ganze Beziehungsgeflecht weiterentwickelt. Was man vielleicht noch dazu sagen sollte, ist, dass die Timeline des Films sich über insgesamt mehr als 10 Jahre, ich nehme an 13 Jahre, erstreckt. Und wir zwar einsteigen mit einem extrem starken, ja, mit einer extrem starken Einleitungsszene, die im Prinzip den aktuellen Stand dieser Dreiecksbeziehung in Tennisform sofort etabliert und darstellt und dann aber eben schnell zurückschneidet auf 13 Jahre früher, als sich die drei Akteure im Tenniscamp kennenlernen und Zendayas Charakter Tashi damals meines Erachtens nach die beste Tennisspielerin von den dreien ist und auch super attraktiv auf die beiden wirkt mit dem Versprechen, wie es sein könnte, wenn man ein Tennisstar ist. Dass also die Attraktivität eben nicht nur durch ihre Bewegung und durch ihre Schönheit kommt, sondern auch, dass sie im Prinzip schon einen Schritt weiter in der Karriere ist und das auch was Transaktionelles hat und auch vermittelt wird, okay, es geht nicht nur um Sport, es geht nicht nur um den Sieg, sondern es geht auch sehr viel um materielle Dinge. Und dieses Versprechen bringt sie eben quasi unausgesprochen mit. Und dann wird sie aber relativ schnell auch in Szenen, wie ihr ja auch schon teilweise angedeutet habt, als über die Maßen selbstbewusst dargestellt. Die sie als Charakter, finde ich, kann sehr gut mit den beiden, ja, Versuchen, Annäherungsversuchen der beiden männlichen Tennisspieler umgehen und auch da spielt sie nicht nur wie auf dem Tennisplatz, sondern eben auch im Privatleben spielt sie im Prinzip auch meines Erachtens nach etwas taktisch. Können wir vielleicht auch nochmal diskutieren, wo überhaupt die Grenze hier zwischen Tennis und Privatleben gezogen wird. Und dann fand ich auch interessant, dass das dann aber ganz anders weitergeht, was die Karrieren der jeweiligen Akteure angeht. Wir spoilern jetzt erstmal noch nicht, vielleicht können wir erstmal noch mal reingehen, ob ihr überhaupt wenn Tennis eine Metapher auch für die Dynamik zwischen den dreien sein soll, ob ihr das gut gewählt fand und ob ihr da noch Punkte gesehen habt, die quasi der Sport vermitteln kann über die Charaktere oder über deren Beziehungen.
Also ich finde an Tennis in allen Fällen schon mal so herausstechen und da fallen mir wenig andere Sportarten ein, wo das so passt, weswegen ich auch, das ist mir nämlich vorhin eingefallen, als du gefragt hast, wie wir auf dieses Projekt geguckt haben. Ich habe, glaube ich, letztes Jahr im Januar, wir machen ja auf dem Katz-Discord immer so Vorhersagen, wo man dann irgendwie heiße Prognosen raushauen soll, wie es dann irgendwie Punkte gibt, wenn man recht hatte. Und ich kannte dieses Drehbuch schon, seit es 2021 auf der Blacklist war. Da habe ich dann zufällig mal im Internet einen USB-Stick gefunden, wo das drauf war. Und habe auch in den letzten Jahren eigentlich jeden größeren Tennisfilm, was jetzt nicht so viele waren, aber auch immer im Kino geguckt und die sind eigentlich alle gefloppt. Und ich habe damals schon sehr, sehr skeptisch überlegt, ob das in der Kombi mit der Regie und der Besetzung wirklich so ein Erfolg sein kann. Und war da irgendwie auch sehr skeptisch, weil Tennis nun mal auch immer noch ein sehr starkes Stigma als so reichen Sport hat. Und das ist auch in diesem Film ja drin, dass die Menschen hier, oder die meisten, das ist sicherlich auch, wenn es um die Beziehung zwischen den dreien geht, später ein relevanter Faktor für unsere Diskussion, eher aus reichen Elternhäusern kommen, die sich bestimmte Universitäten leisten können, private Coaches in der Schule früher und irgendwie die Ausstattung, die dann mit bestimmten, weiß ich nicht, privaten Physiotherapeuten und man sieht ja auch ganz klar dann am gewissen Punkt die Unterschiede zwischen Menschen, die sich dann leisten können, wirklich auch gelabelte Flaschen mit Elektrolyten und vorgemischten Proteindrinks und Zusatzstoffen und sowas alles noch zu sich nehmen zu können, dass da halt irgendwie eine gewisse Form von Geld in diesem Sport drinsteckt und dass demnach auch in so einer bisschen komischen Welt stattfindet, dass es zum Beispiel auch es gibt zwar eine Weltrangliste, aber Tennis passiert auf der ganzen Welt parallel, so in ganz vielen verschiedenen Turnieren mit ganz vielen unterschiedlichen Hierarchien und unterschiedlichen historischen und auch monetären Vorbelastungen, dass ich das halt so schwierig finde, da den Werdegang, der sich bewusst auf so eine Teenagerzeit bezieht, jetzt so zusammen mit diesem Sport zu vergleichen, weil wenn man jetzt irgendwie sich andere Einzelsportarten anguckt, mir fällt gerade irgendwie nur so Kampfsport ein, was irgendwie sich falsch anfühlt als Vergleich, aber da hat man noch viel mehr so das losgelöst hat von dem Leben, einfach den Fakt, dass jemand vielleicht einfach relativ gut ist und sich quasi so hocharbeiten kann. Und da, oder wir hatten letztes Jahr mit The Iron Claw auch einen Sportfilm, den ich ziemlich gut fand, mit Zac Efron in der Hauptrolle als Wrestler, wo es auch um so das Hocharbeiten, also dieser Aufstieg, der beim Sport ja eigentlich immer das Ziel sein sollte. Also Erfolg führt ja eigentlich dazu, dass man konstant aufsteigt oder irgendwie höher, besser wird, ist ja fast zwangsweise mit mehr Geld verbunden und demnach auch immer einem Klassenaufstieg. Und der wird hier ja fast weggelassen, wenn nicht sogar eher in eine andere Richtung eingesetzt. Und deswegen war hier irgendwie die Fallhöhe anders in vielen Fällen, weil es eben vielen von diesen jungen Tennisspielern, wir sehen ja auch in so Rückblenden, auch dann zum Beispiel in der, das war die Stanford University, oder? Verwechsel ich das jetzt
Ja,
gerade? Genau, Stanford, ja
nee.
auch immer mal wieder so
Sie
andere
hat diesen
Spieler.
Sweater an, ja.
Und dann gibt es ja diese Figur der Anna Müller, die aus der Schweiz kommt und man sieht diese jungen Talente regelmäßig auf solchen Partys oder Tennisplätzen. Denen geht es schon allen irgendwie ziemlich gut und da ist eigentlich gefühlt, das passiert dann so nebenbei, dass die dann vielleicht auch noch dann letzte Leute da eine Beziehung fangen. Also es findet auf so vielen Alltagslebenssituationen eigentlich gar nicht so ein großer Wandel statt, was ich jetzt gar nicht negativ finde. Aber das hat das alles so ein bisschen runtergemacht für mich, dass es dann auch noch nebenbei halt um so Beziehungen ging oder eben Freundschaften, romantische Beziehungen, ohne dass die jetzt so groß melodramatisch aufgefahren mussten, zumindest im großen Teil des Films, was ich hier aber auch auf jeden Fall als Stärke ersehen würde. Ich habe inzwischen meinen Faden verloren, was ich sagen wollte.
Ich nehme ihn wieder auf. Keine Sorge. Ich finde es interessant, dass du relativ schnell von meiner Frage, okay, wo steckt eigentlich Beziehung im Tennissport, dann drauf gekommen bist, dass es hier eher um materialistische Dinge in dem Film geht. Und alles, wenn ich es nochmal zusammenfassen würde, schon auch viel Transaktionales und bereits in einer Bubble stattfindet, die in der Geld eigentlich Geldsorgen nicht existieren. Jetzt hattest du kurz auch angeteasert, dass es an einer Stelle vielleicht in eine andere Richtung läuft. Das heben wir uns nochmal für den Spoiler-Part auf. Ich würde aber auch sagen,
Dann kann
ja,
ich was da noch was dazu
auf
sagen,
jeden Fall, ja.
weil ich das, was du, Luis, schon angesprochen hast, dass so eine ja, narrative Konvention des Sportfilms ja schon dieses Leistungsindividualismus und sozialer Aufstieg ist, so idealtypisch Rocky, der sozusagen aus den Straßen von Philadelphia dann ganz groß wird. Da geht es ja auch immer um ja auch Klassengrenzen überwinden, auch in neue Klassen hineinkommen, Umgang dann sozusagen auch damit, wie vereinbart sich der Habitus dann mit diesen neuen Welten. Und dass wir das hier ja auch haben, und das finde ich in dem Film ganz interessant, dass der das so wahnsinnig beiläufig macht in einzelnen Dialogen, dass wir hier schon mit der Patrick Zweig-Figur eine Figur haben, die, wie deutlich gemacht wird, aus sehr reichem Elternhaus kommt, der sich dann aber bewusst versucht, davon abzukapseln oder davon zu distanzieren. Und die Tashi, die von Zendaya gespielt wird, auch beiläufig ja erzählt wird, dass sie eher die Aufsteigerin ist. Also dass sie dann sozusagen eher, das wird nie so richtig ausformuliert, aber aus eher einfachen Verhältnissen kommt und auch der Unterstützung mit ihrer Familie es dann irgendwie geschafft hat. Und das sehe ich dann doch auch in der Art und Weise, wie zum Beispiel Tennis inszeniert wird, wie die einzelnen Figuren auch Tennis interpretieren und spielen. Also auch Zendaya am Anfang was sehr Verbissenes und sehr auch Aggressives, auch immer sowas, was Kämpferisches, sich hier immer weiter zu behaupten, bloß nicht wieder runterzufallen, sich zu stabilisieren. Das finde ich irgendwie interessant. Und dann irgendwie Tennis aber auch als, das ist glaube ich auch ein großes Moment in dem Film, als eine Leidenschaft, die man gefunden hat und die einem was bedeutet und die einem auch ja als Identität oder auch Sinn im Leben irgendwie, irgendwie stabilisiert. Und auch immer die ganze Zeit die Frage, die ja auch beim Spitzensport immer eine Frage ist, was passiert eigentlich, wenn dieser Tennis oder diese eine Sache, die einen so definiert, wo man so viel Zeit reingesteckt hat, nicht mehr da ist? Was ist außerhalb eigentlich des Tennis noch da und präsent? Und das ist auch etwas. Oder was macht das eigentlich aus? Wie spielt man das Tennis? Wie lebt man das Tennis? Macht man das als Aufstieg, Anhäufung von materiellen Gütern? Oder ist da noch eigentlich mehr da drin? Mehr als Wettbewerb, mehr als Materialität, sondern auch eine eigene Ästhetik, eine ja, Eigenlogik, die was Schönes hat, was das ganz andere drumherum irgendwie transzendiert. Und das fand ich eigentlich irgendwie interessant, dass es da, wie sie auch sagt, Tennis ist wie eine Beziehung, und da auch immer nachgestrebt wird, dass es mehr ist als einfach gewinnen, um Titel zu holen. Und das fand ich, glaube ich, schon mit das Interessanteste an dem Film. Was steckt eigentlich noch dahinter und was gibt das eigentlich einem auch im Leben? Und was gibt einem der Sport und was kann der Sport auch außerhalb von Wettbewerb und Kommerzialisierung einem geben?
Ja genau, eigentlich hat das der Spruch von ihr da eine ganz tolle Dichotomie aufgezeigt, wenn sie sagt, dass es um eine Beziehung geht, muss man sich ja fragen, betrachtet man das dann aus der Perspektive des Siegenwollens, weil dann kann man ja sagen, ist es ja für den, der einfach nur wirklich möglichst viele Titel und Preisgelder haben will, im besten Fall so, wenn er gegen niemanden spielt und einfach immer zu null gewinnen würde. Wenn es einem jetzt aber um den Sport geht, also dass man sagt, es ist ja vielleicht auch so, dass ein Titel, ein Pokal nicht immer wirklich dem Besten gelingt, weil jeder Sportler weiß, da kommen auch Verletzungspech dazu, da kommt Wetter dazu, da kommen Tagesformen und auch Fehler wie Schiedsrichterentscheidungen, Materialverschleiß oder so dazwischen, dass man ja auch so aus so einem Ehrenkodex sagen kann, man will einfach den bestmöglichen Tennis rausholen, dass es fast schon egal ist, wer gewinnt. Und das ist ja das, wo es denn funktioniert, dass es eine Beziehung sein muss, weil du brauchst auch einen richtig guten Gegner, der halt auch dich parieren kann, damit das Spiel sich aufbaut und man auch mehr als 3 Ballwechsel hat. Und dann kann man ja sagen, dann macht es auch Sinn zu sagen, dass Tennis eine Beziehung sein muss, weil du brauchst halt 2 Gute, die möglichst lange sehr gut gegeneinander spielen, wo es dann am Ende, wie gesagt, quasi egal ist, wer gewinnt, weil der Sieg in dem Fall ist nicht ein Pokal, sondern ist der tolle Sport. Und das, finde ich, ist so diese Spaltung, ob man jetzt fragen muss, ob es jetzt eine Beziehung ist oder ob es eine Ego-Show ist.
Der Film unterstreicht ja eigentlich beide Elemente, indem man, was die Ego-Show angeht, finde ich durchaus sagen kann, dass alle 3 Charaktere ja eher gezeichnet werden als auch sehr egoistisch oder besonders daran interessiert sind, nach vorne zu kommen und ihre Interessen durchzusetzen. Und andererseits aber immer wieder auch, deswegen fand ich gut, Moritz, dass du das nochmal deutlich gemacht hast, die Leidenschaft und die Abhängigkeit des anderen auf dem Platz unterstreicht. Und die Emotionalität wird, finde ich, auch besonders in den Bildern ja deutlich, wenn die besondere Freude über den Sieg auftaucht natürlich, aber auch das krasse Gegenteil, wenn immer wieder sehr teure Tennisschläger zerhämmert werden. Und wie taktisch das Spiel einerseits ist, wie körperlich anstrengend, aber andererseits eben auch emotional das ist, finde ich, fängt der Film auch gut ein. Ich würde gern einen Aspekt nochmal aufgreifen, und zwar das Thema, dass es aber eben für eine gewisse Zeit nur Teil deines Lebens und Teil deiner Identität sein kann, weil wie wir in dem Film, also spätestens in dem Film auch lernen, ist, dass wenn man die 30 überschritten hat, man darüber sich Gedanken machen muss, wie lange kann diese Karriere noch weitergehen und was mache ich danach? Und andererseits immer wieder natürlich die Angst auch mitschwingt, was ist, wenn ich körperlich nicht mehr die Leistung auf den Platz bringen kann wegen einer Verletzung? Und Da finde ich auch noch interessant, was der Film aufmacht, wenn Tennis die Identität ist und wenn Tennis auch das verbindende Element in einer Beziehung zwischen zwei Personen oder in dem Fall auch drei Personen ist, was passiert, wenn das Element, aktiv auf dem Platz zu stehen, wegfällt? Findet ihr, der Film hat das ausreichend aufgegriffen oder?
Auf jeden Fall. Ich finde nämlich, dass man hier nochmal bei diesem Vergleich, ob es jetzt ein Beziehungssport oder eine Ego-Show ist, ganz klar sagen muss, das funktioniert nur, wenn man wirklich nur das konkrete Match mit reinbezieht. Aber Tennis heißt ja auch jahrelanges Training, das heißt Physiotherapiesitzungen, das heißt Wiederaufbautraining, das heißt Ernährungsplan, das heißt irgendwie früh aufstehen, das heißt Verzicht auf viele Dinge. Das wird in diesem Film auch verkauft, als es aber den Spruch gibt, er würde gerne einfach mal wieder einen Hamburger essen. Also, dass du dich eigentlich konstant an Ernährungspläne
Ja.
halten musst. Und da finde ich, funktioniert das nicht zu sagen, dass das Tennis sei eine Beziehung, weil das Tennis-Match ist ja prozentual nur ein ganz kleiner Teil mit all diesen vielen
Stimmt.
Einheiten, die auch, würde ich sagen, mithalten können. Wir sehen ja genauso häufig im Film Trainingseinheiten, wo du einfach auf viel langweiligere Art einfach Bälle versuchst, gegen kleine orangene Hütchen zu schlagen oder immer wieder bestimmte Muster zu wiederholen, damit sie in deine Muscle Memory eintreten oder bestimmte Dehnübungen und Routinen machst. Und die machst du ja in der Regel alleine oder jetzt sage ich mal zumindest mit einem Coach. Jetzt könnte man ausweichen und sagen, naja, dann wechselt quasi einfach nur dein Beziehungspartner, dass du halt in dem Fall dann keine Beziehung zum Gegner hast, sondern zu einem Therapeuten, Trainer oder Koch. Das finde ich aber ein bisschen einfach gedacht, weswegen ich halt sagen würde, das ist eigentlich eher eine Illusion, dass man es nur so auf diesen Sport bezieht. Und der Film, finde ich, deswegen sehr gut zeigt, dass es eben noch viel, viel mehr als dieser kurze Beziehungsmoment ist, wie eher so ein Fling, sondern eben ganz viel, was dein Leben konstant wie so ein Damoklesschwert bestrahlt oder je nachdem, ob man es eher schön oder schlecht findet, eher vielleicht auch eher einen Schatten wirft. Und das ist schon halt, das irgendwann auslaugt. Und das ist eigentlich konstant eher am Verschleiß, an der Verschleißbeschleunigung Mitschuld hat.
Ja, ich finde ganz, ganz spannend, dass in den Filmen von Luca Guadagnino ist ja auch immer, oder nicht immer, aber in einzelnen Werken, auch in seiner Serie, irgendwie um Jugend geht, um Jugendlichkeit, um Vitalität. Und Jugend, musste ich gerade dran denken, ist ja auch irgendwas, was ähnlich wie so der Tennissport, als du gerade gesagt hast, so mit 30. Man sagt auch in der Jugendsoziologie, 30 ist wirklich der Punkt, wenn Jugend auch vorbei ist oder wenn es dann in so ins Erwachsenenalter übergehen muss. Und wenn man das auch irgendwie nicht macht, kann es auch ein bisschen irgendwie traurig werden. Also wenn Menschen mit 40 sich immer noch irgendwie jugendlich kleiden oder versuchen, eine bestimmte Sprache anzunehmen oder einen bestimmten Kleidungsstil zu machen, das funktioniert halt irgendwie nicht mehr. Und irgendwann muss man halt auch den Absprung schaffen. Und das verbindet der Film ja auch mit diesem Tennis, mit diesem. Was sind eigentlich die Lebensphasen, die danach kommen? Was bedeutet es eigentlich, erwachsen zu sein? Wie kann man sich aber auch bestimmte, ja, Leidenschaften auch dann in dem älteren Leben noch aufrechterhalten? Und dass das Tennis ja auch immer ist, so dieses, wo sind eigentlich diese Leidenschaften? Glaube ich, ganz stark auch in der Beziehung zwischen Art und Tashi, wo es auch immer darum geht, wo ist die Leidenschaft eigentlich geblieben? Wo ist das, was ich mal in dir gesehen habe? Wo ist das Potenzial gewesen? Und auch die Angst, irgendwie in so eine Routine reinzukommen. Und das finde ich auch, können wir später nochmal dran, dass es in diesem Ende so ganz stark ist. Also das,
Ja.
wo steckt eigentlich noch diese jugendliche Energie im Erwachsenen? Und finde ich, passt irgendwie sehr gut. Also, dass da jetzt Tennis und Leistungssport und bei Call Me by Your Name geht es ja auch in der allerletzten berühmten Szene um so eine Verarbeitung von etwas, einem Verlust, was vielleicht nie wiederkommt. Und das ist ja im Leistungssport auch so, dass wenn
Stimmt,
jetzt
ja.
Spieler sich verabschieden oder so, und dann merkt man, okay, das wird nie wiederkommen. Also ein bestimmter Moment von Ekstase, von vielleicht auch einem Höhepunkt wird nie wiederkommen. Und was macht man damit? Wie geht man damit um? Und das finde ich eigentlich so schon auch noch spannend in diesem Tennisspiel.
Ja, und falls ihr euch gedacht habt, dass ich auch nie wiederkomme, nein, hier bin ich, um diese Werbung einzusprechen, denn ich muss euch natürlich an dieser Stelle daran erinnern, dass ihr Katz finanziell unterstützen könnt. Ich weiß, habe ich noch nie darauf hingewiesen, hattet ihr schon wieder ganz vergessen. Deswegen sage ich es euch jetzt ja. steadyhq.com/katz ist die Adresse. Ab 3 € im Monat ist man dabei und dann kann man unsere Specials hören. Jeden Monat eine große mehrstündige Folge über ein Gesamtwerk eines Regisseurs, einer Regisseurin, über ein Genre oder eine Strömung und ihr kommt in den Katz Discord, wo wir jeden Tag über Filme diskutieren. Wenn das nichts ist, dann weiß ich auch nicht. steadyhq.com/katz ist die Adresse. Vielen Dank an alle, die uns schon unterstützen. Und jetzt geht's weiter im Text.
Ja, und ich finde, es hat durchaus auch was Universelles für Charakterentwicklung im Allgemeinen oder eben die Dynamik von Beziehungen über einen längeren Zeitraum. Eine Sache, bevor wir vielleicht von den allgemeineren Themen in den Spoilerteil überwechseln, wäre für mich noch interessant zu erfahren von euch, wie ihr das gesehen habt, die Rolle der Frau. Das klang ja am Anfang schon an, dass es als wahrscheinlich eher in Anführungsstrichen skandalös aufgenommen wurde im Vorhinein des Films. Okay, da ist jetzt eine Frau mit zwei Männern und vielleicht nicht umgekehrt, wie man das sonst öfter hat. Wie seht ihr die Rolle von Zendayas Charakter Tashi in dem Film dargestellt, wenn es darum geht, okay, dass eine Frau ja eigentlich hier, wie ich finde, den Ton angibt, habt ihr noch Gedanken dazu, ob wir neue Themen in dieser Dreiecksbeziehung finden, die es in anderen Filmen, die sich mit einem Love Triangle befassen, vielleicht so noch nicht gab? Oder wie würdet ihr das sehen? Weil ich habe ehrlich gesagt eine sehr starke Meinung dazu.
Also ich fand, es geht so um dieses jemanden auch auf eine bestimmte Art und Weise festlegen wollen oder in bestimmte Rollen reinbringen. Also wir sehen ja auch Zendaya unterschiedliche Rollen ausfüllen. Die junge, aufstrebende Sportlerin, eine Managerin, eine Trainerin. Die Mutterrolle, die ich auch irgendwie ganz interessant dargestellt wird, dass aber all diese Rollen sie sich dann nicht so 100% vereinnahmen lässt oder sagt, okay, ja, bestimmte Leidenschaften stelle ich jetzt hinten an, weil ich bin jetzt die Ehefrau und Mutter und deswegen habe ich das und das jetzt zu tun oder ich bin jetzt die Managerin, sondern dass all diese Rollen auch immer wieder gebrochen werden, auch immer mit impulsiven Leidenschaften, vielleicht auch nach unseren, nach bestimmten Wertvorstellungen, Grenzüberschreitungen im letzten Teil, aber dass da auch eine Person kämpft um so bestimmte Leidenschaften und auch kämpft, nicht festgelegt zu werden oder nicht jetzt in eine bestimmte Richtung hineinzugehen. Und auch eine Figur, finde ich, wie ich eben gesagt habe, die auch dann doch irgendwie nach so Leidenschaftlichkeit strebt. Und das fand ich an dieser Figur dann doch interessant, auch weil sie sehr stark über die Mimik von Zendaya funktioniert. Viele Großaufnahmen und auch so eine Ambivalenz, dass man immer nicht so richtig, gibt es ja auch die Szene, wo irgendwie sie sagt, auf eine Frage von ihm einfach nur einen Gesichtsausdruck zurückgibt, den man selbst nicht so richtig lesen kann. Und das finde ich schon stark. Also was die Schauspielführung angeht, die Arbeit, wie Zendaya hier eigentlich auch immer wieder eine Ambivalenz, eine Offenheit, dass man nicht einfach sagt, sie ist dieser Homewrecker, wie sie immer gesagt wird, oder sie ist jetzt eine schlechte Mutter oder was weiß ich, sondern dass es alles immer ambivalent bleibt.
Also ich fand, mir hat das oft so ein Gefühl gemacht, als ob sie ihre Weiblichkeit eigentlich am liebsten outsourcen möchte. Also wenn es eben zum Beispiel darum geht, dass man immer noch sehr stark eine von den meist genannten Frauenrollen halt die Mutterrolle ist und die Art, wie sie das hier so versucht, an ihre eigene Mutter immer so abzuschieben und eher so zu verwalten, von wegen, hier machst du das, okay, hast du deinen Zimmerschlüssel, gut, dann hier lang. Und auch in Szenen, in denen es körperlich werden soll, sich gefühlt entweder halt durch ihr Schauspiel, durch wirklich physische Reaktion oder auch durch das Reden währenddessen so rausziehen möchte aus den tatsächlichen sexuellen Handlungen und auch die Aspekte, wenn es darum geht, wie man den Alltag von dem Ehepaar einfängt und so weiter und den Trainingseinheiten und diesem Gefühl, dass ja Sport immer noch sehr, sehr stark in vielen Dingen auch einfach schwer anders umzusetzen, halt so stark immer noch in Geschlechter getrennt wird. Also Männerfußball, Frauenfußball, Männertennis, Herrentennis, dass die Statistiken getrennt werden, dass die Turniere getrennt werden, dass die Rekorde und die entsprechenden Werte bei Olympischen Spielen alle separat aufgelistet werden, je nach Normen, auf die man sich mal geeinigt hat für die entsprechenden Körper, dass das hier auch aber voll gar nicht stattfindet, dass man hier gefühlt eigentlich eine Gruppe an Tennisspielern sieht und das, finde ich, entspricht auch dem, wie ich ihre Rolle so gesehen habe, dass das alles für sie so negierbare menschliche Faktoren sind, die ihr gar nichts bedeuten, sondern Hauptsache halt Tennis, Tennis, Erfolg, Macht, Geld und Titel irgendwie. Aber jetzt will ich natürlich auch hören, was deine starke Meinung ist.
Ja, ja, finde ich auch sehr interessant. Mit der Mutterrolle müssen wir auch gleich nochmal einiges diskutieren. Aber ich würde sagen, ab jetzt wird dann gespoilert. Also falls ihr den Film bisher noch nicht gesehen habt, ich habe jetzt rausgehört, dass wir schon auf jeden Fall ein positives Seherlebnis alle hatten. Also denke ich mal, können wir auf jeden Fall empfehlen, ins Kino zu gehen. Macht es gerne an der Stelle und kommt dann hier an den Punkt zurück. Und wenn ihr den Film schon gesehen habt, dann ja, braucht ihr jetzt ja nicht ängstlich sein, was Spoiler angeht. Okay, meine Meinung dazu ist, ich habe wie gesagt erwartet, wow, das wird jetzt eine crazy Dreiecksbeziehung und die Frau macht irgendwas, was ich sonst noch nie auf der Leinwand gesehen habe. Und was ich finde, was ich dann aber bekommen habe, ist fast ein mittelalterliches Bild, dass sie auf der Tribüne sitzt und zwei Männer kämpfen um die Frau und die Frau ist der Preis. Das fand ich erst per se schon mal ein komisches Bild. Und was mich auch an der Thematik dann gestört hat, ist vielleicht nochmal zur Erklärung dazu, wo wir uns in der Timeline befinden. Als die drei Akteure ja noch Teenager sind im Tenniscamp, äußert zuerst Patrick seine Zuneigung zu ihr und dann findet sein guter Freund Art sie plötzlich auch toll und dadurch entsteht ja diese Rivalität um die Frau. Dann entsteht auch Interesse zwischen den beiden Männern, was ich super spannend und interessant finde. Und Tashi entscheidet sich dann mal für den einen, mal für den anderen und gründet ja aber eine Familie dann mit einem der beiden. Und du hattest ja auch schon angesprochen, sie wird dann Mutter. Und ich fand es, vielleicht ist es gut gemacht, vielleicht ist es eine gute Kritik an Sport im Allgemeinen, Männermannschaften versus Frauenmannschaften und die jeweiligen Verdienstmöglichkeiten, obwohl das im Tennis vielleicht nochmal ein bisschen anders ist. Vielleicht ist es aber auch, so wie ich es empfunden habe, ziemlich rückschrittlich, weil die Frau diejenige ist, die ausgenockt wird mit einer Verletzung und dann eben die Rolle zu Hause einnehmen muss und die Männer haben die Karriere. Und sie muss eigentlich drauf drängen. Da gibt es diese eine Szene, wo es um Sponsorenverträge und eine Werbung gibt. Ich glaube, Aston Martin ist der Sponsor. Und der Titel, die Tagline für diese Anzeige ist Game Changer. Und sie macht ein S dran, Game Changers. Dass man ja wahrnimmt, dass sie auch Teil dieser Karriere von Art ist. Und dann dachte ich mir, okay, warum ist eigentlich jetzt ausgerechnet die Frau diejenige, die eben die Karriere dann nicht mehr hat? Andererseits funktioniert es natürlich nicht, dass der Mann gegen die Frau spielt und einer der beiden Jungs sitzt auf der Tribüne, dann funktioniert das Tennisthema nicht. Aber ich war, also bin ich dazu kritisch, dass mir das furchtbar altmodisch vorkam?
Ich glaube, da muss man so ein bisschen, oder nein, anders, da würde ich vielleicht sagen, dass das Feld des ernst gemeinten Sportfilms, und damit will ich jetzt eben bewusst so ein paar, weiß ich nicht, Adam Sandler Football-Komödien oder Dwayne Johnson-Komödien so ein bisschen rausfiltern, ist halt so dünn, so dünn und wenig bedient, auch in einem Feld, wo überhaupt Frauen vorkommen. Da ist vielleicht sogar Tennis überdurchschnittlich gut drin, will ich jetzt nicht festnageln, aber ich habe so das Gefühl, da fallen mir deutlich mehr ein als bei vielen anderen Sportarten, dass man vielleicht das nicht vergleichen kann mit einem Durchschnittswert, sag ich mal, auf dem Markt. Also wenn das ein Thema wieder oder sich ein durchziehendes Motiv in diesem Genre wäre, dann würde ich sagen, es wäre das irgendwie nervig, dass das immer so ein, wie so ein Trick 17 wäre, um ja den Frauensport rauszuhalten. Ich finde das aber so fast schon einmalig, wie das hier in dem Fall passiert, dass ich halt noch nicht, Trope ist das Wort, was ich gesucht habe, dass ich das noch nicht als irgendwie problematisches Trope bezeichnen würde, sondern in dem Fall wirklich eher als einzelne Erzählung, die ich genau für diese Figurenkonstellation sehr passend finde. Und wäre das halt, oder anders gesagt, kann ich mir aber durchaus vorstellen, dass es in sehr vielen anderen Filmen eine sehr blöde Entscheidung wäre, halt, wie ich gesagt habe, den Frauensport so rauszufiltern, um sich ja nicht zu trauen, den auch noch irgendwie inszenieren zu müssen. Jetzt habe ich aber natürlich auch nicht alle Tennisfilme, die es gibt, auf der Welt geguckt. Also vielleicht ist das ein sich durchziehendes Trope.
Ich kann das so ein bisschen nachvollziehen, was du sagst, würde es aber auch für die Figurenkonstellation als passend empfinden, dass sie dann diese Verletzung hat und raus ist und dann auch nochmal, auch ein bisschen, was ich eben gesagt habe, dann in so unterschiedliche, verschiedene Rollen irgendwie hineintritt und dieses Thema, was wird aus mir, wenn der Sport nicht mehr da ist, dann stärker thematisiert wird. Und dieses, sie ist die Trophäe, wird ja auch so ein bisschen aufgebrochen durch diese Dreieckskonstellation. Also wir haben es ja hier nicht mit so einer klassischen Dreiecksbeziehung, wie man sie aus sich, weiß ich nicht, Teen-Soaps kennt, Dawson's Creek, staffellang geht es immer nur darum, wer jetzt irgendwie mit Joey Potter zusammen ist, sondern dass hier schon das so ein bisschen aufgebrochen wird und damit gespielt wird. Und ja, auch in der Schlussszene ist dann mehr wieder um die beiden eigentlich geht und auch sie was erkennt und sie dann eigentlich wieder zueinander geführt werden und jetzt nicht um und auch weg von dieser Trophäe kommen und weg von so klassischen Vorstellungen von, es muss halt irgendwie auf eine monogame Paarbeziehung, eine Zweierbeziehung hinausläufen, sondern dass man sich auch immer fragt, was gibt es denn für Beziehungskonstellationen, was gibt es für Arten zu leben, wie leben wir eigentlich, in welchen Konstellationen leben wir eigentlich? Und dass sich das schon auch, dieses ja, Muster der Dreiecksbeziehung schon ganz interessant aufgebrochen wurde, abseits von dieser Trophäe. Und ich habe auch immer so das Gefühl, dass das alles so ein bisschen, ja, augenzwinkernd überhöht, als dass ich das wirklich, ja, ernst genommen habe.
Ja, gut, das kann ich auf jeden Fall doch nachvollziehen. Und dazu könnten wir, denke ich, jetzt auch schon mal den Link aufmachen zum Ende. Ob das vielleicht nochmal euch auch eine andere anderen Blick auf deren Beziehung gegeben habt oder wie ihr das Ende lesen würdet, was eigentlich genau passiert ist. Also wer hat letzten Endes eigentlich gewonnen und wer ist der bessere Tennisspieler und hat jeder das, was er wollte oder vielleicht nicht? Moritz?
Ja, ist ja auch immer die Frage, wer gewinnt eigentlich was, auch im Sportfilm, wenn man nochmal jetzt auf den ersten Teil von Rocky zurückgreift, da verliert er ja auch und es geht dann eher um so eine Selbstvergewisserung, dass er etwas geschafft hat, dass er sich selbst was bewiesen hat, dass
die
er
Sieger
vielleicht
der
auf der
Herzen.
Welt... Genau, die Sieger der Herzen, der Welt was bewiesen hat. Es geht ja immer darum, jetzt kein Verlierer zu sein, doch irgendwie was wert zu sein. Und hier ist es ja auch am Ende nicht so wirklich, wer gewinnt in der Hinsicht, sondern wie modulieren sich diese Beziehungen. Und was ich schon gesagt habe, das ist für mich das Ende ganz klar sowas, so ein Versiegen von vielleicht Leidenschaften ist, ganz klar bei Art, der irgendwie aufhören will, der es vielleicht auch vergessen hat, was das Besondere am Tennis war. Tashi, die vielleicht auch ein bisschen vergessen hat, was eigentlich sie mal als Idealtypus, was sie ganz am Anfang, als sie noch jung war, vom Tennis begriffen hat, dass es auch irgendwie um eine bestimmte Art von Beziehung geht und dass diese Beziehung hier auf die Spitze getrieben wird oder eine Freundschaft oder eine Liebesbeziehung, aber dass da wieder was so eine resonante Beziehung zwischen Menschen dann entsteht, die auch weggeht von so einem reinen Konkurrenzdenken. Da habe ich dann eher sowas, fast so ein bisschen Utopisches wahrgenommen. Also Menschen, die wieder zusammenarbeiten, zusammenkommen und auch eine andere Logik des Sportes irgendwie einfügen und sehen, okay, wir müssen es hier nicht alle gegeneinander spielen, sondern es gibt ja was anderes und das habe ich dann eher, dass es dann das, wer gewinnt, wer verliert, eigentlich relativ egal ist, sondern dass es eher so um den einen tollen Moment des Sports geht, was man auch kennt. Also ich habe als Jugendlicher Tischtennis gespielt und diese ewigen Ballwechsel, dass man dann tatsächlich manchmal verliert, dass es hier irgendwie um ein Punktespiel geht, sondern man will einfach diesen Moment weiter genießen und man will diesen Moment aufrechterhalten und dass dieser Moment, dieser besondere Moment wiederkommt, den man fast vergessen hat, das fand ich irgendwie schön und das fand ich irgendwie auch ein bisschen berührend am Schluss. Damit hätte ich jetzt nicht so gerechnet, auch für das Ende von so einem Sportfilm.
Ich würde mich in Teilen, Moritz, anschließen, auch vor allem mit der Aussage, dass es am Ende teilweise auch ein bisschen egal ist. Das würde ich sogar noch eine Metaebene drüber packen, dass mir ab einem gewissen Moment des Films, an dem ich wirklich auch viel Freude hatte, diese Handlungsverläufe und persönlichen Clinches immer egaler wurden, weil ich viel mehr auch aktiv vom Film die Aufforderung bekam, mich mehr auf die Formalitäten und dieses Handwerk zu konzentrieren, was mehr und mehr den Film in meiner Wahrnehmung quasi in die Hand genommen hat. Was jetzt nicht heißt, dass ich das langweilig fand oder schlecht oder uninteressant, aber es war für mich okay, einfach nur zuzugucken, was halt wie passiert, ohne mir dazu noch Fragen zu stellen. Ich hatte hier an wenigen Stellen mit Szenen oder Handlungen so meine Probleme und auch im Schauspiel, was mir nicht immer so gefallen hat, aber das war alles so rund für mich, dass ich habe ihn jetzt auch erst einmal im Kino gesehen, das ist auf jeden Fall etwas, was ich gerne nochmal machen würde, um das zu bestätigen, ob das jetzt quasi nur so eine Art einmalige oder erstmalige Überwältigung war, aber mich hätte viel mehr auf so formelle Sachen zu konzentrieren, weil ich dann auch merke, dass selbst wenn mich Sachen gestört haben, ich die einfach in der Gesamtwichtung nicht so schlimm fand. Wie war das bei dir?
Ich frage gleich nochmal nach den Sachen, die dich gestört haben, auch wenn du meintest, dass sie eigentlich dann nicht mehr so okay. Relevant haben. Mir ging es ehrlicherweise ganz anders, weil ich fand am Ende plötzlich war es gar kein Beziehungsfilm mehr für mich, sondern ein reiner Tennisfilm. Und ich habe mir die Frage gestellt, ist die ganze Spielerei, ist alles, was an, ja nicht Liebesbekundungen kommen ja auch gar nicht richtig drin vor, aber so die Attraktivitätsbekundungen und die Rivalität, die abseits des Tennisplatzes passiert, ist es eigentlich alles nur Taktik und Competition Talk, damit das Spiel am Ende läuft. Weil ich hatte ehrlicherweise bis zum letzten Schluss den Eindruck, es geht eigentlich jedem nur um Tennis. Und es geht eben nur um den Sieg und weder um Freundschaft noch um Liebe. Und ich mache es an ein paar Beispielen konkret, warum ich das denke. Erstens, die Sauna-Szene ist eigentlich für mich das Element, wo man am meisten darüber lernt, wie die beiden Jungs wirklich zueinander stehen und im Prinzip ständig voneinander nur wissen wollen, wie der andere sie anerkennt oder nicht und wer jetzt eigentlich vermeintlich der bessere Tennisspieler ist oder nicht. Und Art verlässt die Szene dann und meint, ja, okay, er ist zu alt für die Spielchen, die Patrick ja in dem Moment immer wieder so antießt. Eine andere Szene, wo ich ein bisschen erschrocken bin, ist die Autoszene, in der Tashi eben nachts Patrick im Auto näher kommt und daraufhin kommentiert wird, oh, ich vermisse, wie du, also ich übersetze es jetzt auch mal frei, oh, ich vermisse, wie du Tennis spielst, du warst so schön damals. Das heißt, wo hier auch wieder drauf gepocht wird, dass ihre Attraktivität maßgeblich aus diesem Tenniserfolg rauskommt und eigentlich nicht aus allem, was danach passiert. Und das Dritte linkt eigentlich zu der Mutterrolle und den zwischenmenschlichen Beziehungen, dass sehr oft der Satz fällt, ihr redet ja immer nur über Tennis. Und das kleine Kind, das ins Wohnzimmer läuft, zu den Eltern, einen Film schauen will und dann quasi abgewiesen wird, so nein, jetzt wird hier über Tennis gesprochen, du gehst bitte zu Oma, und dann eben wieder darauf hingewiesen wird, ja, aber es wird immer über Tennis gesprochen. Und der andere Moment, wo das auftaucht, ist, auch da gibt es paar Jahre zurück eine Beziehungsszene zwischen Patrick und Tashi, wo sie sich näher kommen und ich eigentlich dann mir, ja, Call Me By Your Name, Pfirsich-Szenen like Sexiness erhofft hatte, aber die Sexszene wird dann abgebrochen, weil mindestens einer von beiden wieder nur über Tennis nachdenkt. Und dieses Element, finde ich, ist auch am Ende so stark, dass ich den Eindruck gewonnen habe, sie hofft am Ende nur darauf, dass Art gewinnt, nicht weil sie Gefühle für ihn hat, sondern weil es ihr Karriereende wäre, wenn er nicht gewinnt.
Ja, also ich habe das tatsächlich ganz anders gesehen. Auch nochmal vielleicht aus einer anderen Perspektive, dass ich fand, es geht auch in einzelnen kleinen Momenten immer um so eine Eingespieltheit zwischen Art und Patrick und so eine Synchronität. Also es gibt eine Szene nach der Showboat-Szene, wenn sie, glaube ich, den Rucksack aufsetzen und das auch so filmisch so dargestellt ist, dass es exakt gleich oder im Rhythmus und dass es diesen Rhythmus immer gibt zwischen den beiden. Ja. Und auch so ein spielerischer Rhythmus oder auch selbst, glaube ich, bei dem Endturnier, wenn sie an der Seite sitzen und er so seine Banane isst und man im Hintergrund ihn sieht, das ist irgendwie so ein Rhythmus und so ein Zusammensein gibt in unterschiedlichen Momenten. Auch wie er diesen Sitz da bei der Showszene hinschiebt und wie sich das alles so gleitend zusammenfügt und dieses Zusammenfügen, dieses, das vielleicht so ein bisschen ins Stottern gekommen ist, auch in dieser Saunaszene, dass das wieder eingefangen wird. Also dass dann dieser so ein Rhythmus in so einer, und dass das für mich dann Tennis ist, aber auch Freundschaft oder was uns irgendwie verbindet. Und das Tennis ist natürlich, was die verbindet, weil es um eine geteilte Leidenschaft geht, um Potenziale, um was Menschen irgendwie ausmacht. Aber ich würde das auch immer so ein bisschen vom Tennis weg abstrahieren. Dass es da auch um diese Menschen, die sich dann nochmal auch abseits des Tennis wieder begegnen. Also weil sie ja auch am Anfang immer so dieses Kindliche, dieses Zusammensein, auch diese ganze Nähe, die der Film immer inszeniert zwischen den beiden, da wieder zurückholt. Und Tennis ist natürlich Teil von deren Leben oder das bestimmte Moment von diesem Leben, aber es ist auch Teil von der Persönlichkeit und auch abseits der Persönlichkeit immer nach diesen Begegnungen, Leidenschaften. Es geht, für mich ist Tennis eher die Chiffre in diesem Film für Leidenschaft und Menschen, Ist ja auch schön, wenn man Menschen kennt, die Leidenschaften haben und die etwas brennen und das auch sieht und fühlt. Und das ist dann für mich eher das, als dass es nicht nur ums Gewinnen, sondern um das Herauskitzeln von Leidenschaften geht. Ja.
Okay, ja, verstehe ich. Jetzt haben wir viel über die Beziehung der drei diskutiert und auch über den Inhalt. Ich würde gerne mit euch nochmal ein bisschen beleuchten, was das Visuelle des Films angeht, sowie eigentlich auch Tennis-Elemente audiovisuell dargestellt werden. Weil ein Punkt, den du jetzt gerade aufgegriffen hast, ist auch, den ich als eine besondere Stärke des Films interpretieren würde, die Taktung von dem Schlag auf den Ball und der Ball kommt zurück, ja im Prinzip auch den Beat von dem Film vorgibt und mit für mich sehr außergewöhnlichen Bildern gezeigt wird und auch mit einem extrem hämmernden Elektro-Soundtrack oft unterlegt wird. Luis, wie haben dir so die Umsetzung und das Einfangen des Tennisspielens gefallen?
Sehr, sehr gut. Da habe ich wirklich ganz viel Freude gehabt, da auch schon während des Guckens und stundenlang danach noch drüber nachzudenken. Wollen wir das irgendwie splitten ins Visuelle und Akustische oder das versuchen zusammenzuhalten?
Ja. Ich habe es gerade versucht aufzutrennen, dann habe ich gedacht, irgendwie geht es doch nicht, aber fangen wir mal mit dem Visuellen vielleicht an.
Okay, da würde ich auf jeden Fall sagen, dass ich auch sehr, wie du, das glaube ich jetzt, wenn ich das richtig gedeutet habe, großer Fan der Kameraarbeit war. DOP Mukti Prum, der thailändische Kameramann, der glaube ich in der Cut-Szene viel Fanherzen schon gewonnen hat durch seine Zusammenarbeit mit dem Regisseur Virasithakun, ist der hier erneut im Einsatz mit wirklich ziemlich vielen coolen Linsenwechseln und in einem Stil, der ja, in, wie wir schon angedeutet haben, viele Zeitsprünge hat und auch zum großen Teil so in den Mitte, späte 2000er spielt und da einen sehr fast schon neutralen, aber dennoch klar erkennbar ästhetisierten Look arbeitet, der so eine zurück in die Vergangenheit Slice-of-Life-Ästhetik bekommt und mit sehr unterschiedlich viel Kamera- und Grip-Techniken arbeitet, dass wir ganz häufig mit Schwenks, Fahrten, Kranarbeiten und Gimbals arbeiten, dem Versuch auch sehr viel Slow-Motion einzusetzen, was ist dem Versuch, dem der Taktik sehr viel Slow-Motion einzusetzen. Wir haben gerade zum Schluss immer mehr aktivere Einbindung der Kamera in das Spiel und eine ziemlich coole Abwechslung, wie der Film Kapitel für Kapitel neue Wege findet, Tennis einzufangen. Da muss man natürlich auch sagen, das ist so ein bisschen das Dilemma von Sportfilmen, dass gefühlt viele Taschenspielertricks nicht unendlich oft eingesetzt werden können und sich da, glaube ich, ganz stark dann irgendwas einbauen für wegen, der Film hat das und das schon mal so gemacht und das kann man jetzt nicht einfach nur reproduzieren. Also das ist eigentlich, aber finde ich auch ein Vorteil, dass mit jedem Tennisfilm in dem Fall, wir hatten jetzt gerade in den letzten Jahren hervorhebenswert Borg vs. McEnroe und Battle of the Sexes, die beide auch echt coole Wege hatten, Tennis einzufangen und dadurch immer so einen Drang, okay, wir müssen jetzt irgendwas neu erfinden, sei es dann eben das komplette Tennisspielfeld auf eine Glasplatte zu stellen, um die Kamera drunter zu positionieren, um eben von unten drauf zu fangen oder eben eine Point-of-View-Perspektive aus Sicht des Balls zu benutzen. Oder das wurde ja auch zugegeben in vielen Interviews und das hat auch Zendaya selber gesagt, dass sie gar nicht so viel echtes Tennis darin gespielt haben. Es sollte einfach gut und aggressiv aussehen und in vielen Fällen wurde der Ball nachträglich reinanimiert, was aber auch Kamerabilder ermöglicht, die normalerweise einfach zu riskant wären, weil wahrscheinlich in jedem zweiten Shot die Kamera vom Ball getroffen worden wäre. Und jetzt haben wir ganz oft die Kamera mitten im oder über dem Feld, dass der Ball da teilweise durch die Kamera fliegt oder auch teilweise buchstäblich einen Moment, der fast wie für 3D gemacht gewesen wäre, wo ich auch wirklich im Saal kurz so zusammengezuckt habe, weil man dachte, jetzt fliegt der Ball quasi direkt auf die Linse zu. Es ist ein bisschen einfach dahergegriffen und floskelhaft, aber die Formulierung, die Kamera wird zum Schluss zum Spielball, ist schon sehr cool mit einem doppelten Boden, dass es halt nicht nur heißt, dass die Kamera buchstäblich zum Spielball wird, also hin und her fliegt, während die Schläger auf die Kamera eindreschen, sondern auch als Spielball, so sprichwortartig, die Leute versuchen quasi den Ball zu gewinnen und die Kamera auf sich zu lenken und dabei die Blickhoheit zu bekommen, als ob es quasi auch ein Marktkampf wäre, wer möglichst häufig in der Kamera ist, was ja auch an den Blicken ganz schön eingefangen wurde. Wir haben ja auch ganz, ganz viele Shots, was ich sehr cool fand, auf Publikum. Da hat auch Tennis einen großen Vorteil, dass wir nicht 70.000 Leute in der Arena haben müssen, sondern halt ein paar hundert vielleicht, was auch eine sehr clevere Entscheidung vom Film ist, das alles nur auf so einem kleinen Challengers-Turnier stattfinden lassen und eben nicht so ein großes, aufgepeitschtes Wimbledon-Finale, sondern halt wirklich irgend so eins von 200 Dorfturnieren, wo man dann auch deutlich weniger Statisten braucht und auch sich das leisten kann, immer mal wieder auf diesen Zuschauerblock zu schwenken, weil da auch mal ganz klar gezeigt wird, nicht immer hat der, der den Ball hat, auch die Blicke. Es gibt auch manchmal Spieler, die so faszinieren oder auch SpielerInnen, die so fasziniert sind, dass Leute auch zu denen gucken, wenn sie gar nicht im Ballbesitz sind, was immer schön gezeigt hat, dass es eigentlich darum ging, das Publikum zu beeindrucken, dass man möglichst viel Augen auf sich gerichtet bekommt. Und das sind ganz häufig Momente, wo die Kamera oft mit so einer trügerischen Ruhe arbeitet, dass ich in vielen Shots dachte, ah, das ist jetzt ein Stativschuss, aber dann passiert irgendwas und auf einmal ist es, als ob die Kamera aufsteht und anfängt, durch die Luft zu wandern und die Richtungen selber auszusuchen und versuchen, mitkommen zu wollen. Und das war alles sehr, sehr gut gelungen. Warum ich die Ästhetik aus diesen Rückblenden nochmal einbauen wollte, war auf jeden Fall für mich im Nachhinein interessant, weil wir auch dann eine geraume Zeit im Jahr 2019 stattfinden. Ich habe mich gefragt, ob sie das nicht in die aktuelle Gegenwart bringen wollten, damit sie Corona nicht thematisieren müssen. Mir persönlich wäre das egal gewesen, aber gut, es spielt halt 2019, nicht 2023, dass da ja besonders mir die Szene in Erinnerung geblieben ist, wo dieser krasse Sturm kommt und dieses Spiel dann, glaube ich, auch verschoben werden musste und wir diese Nacht haben, wo es mehrere so über den Film eingestreute Begegnungen in der Hotelbar und dann später noch im Außenbereich gab. Du hast schon diese Sexszene im Auto angesprochen, die dann mitten auf so einem Parkplatz stattfindet, wo währenddessen gefühlt die Welt untergeht. Und das fand ich auch wenn es ein bisschen stark reingelesen ist, aber eine schöne Entscheidung zu zeigen, dass diese Sportwelt, die halt natürlich ganz stark durch diese Reichtumsverankerung auch an unsere wirtschaftliche Situation gekoppelt ist, nicht mehr so schön ist wie in den späten 2000ern, das ja inzwischen immer mehr bekannt wird. So die 2000er bis 2014 war irgendwie so ein Peak für den westlichen Wohlstandswachstum und irgendwie war alles besser und alles wurde immer beruhigter und seitdem geht's eher bergab mit den ganzen Krisen. Und auch die Welt sah halt glatter, aber halt auch langweiliger, grauer und zerstörter aus, wie denn halt dieser Sturm da kommt und dieses große Poster fällt fast von der Wand, überall fliegen Zeitungspapiere und Müll rum, alles ist düster in so einem direkten, kompromisslosen Licht eingeleuchtet. Das ist sicherlich auch der Entscheidung zu verdanken, wie man die Farben in den unterschiedlichen Zeitachsen gegradet hat.
Ja, das fand ich auch interessant bei dieser Sturmszene, dass dann ja noch durch die Rücklichter des Autos das sozusagen irgendwie beleuchtet wird und es dann schon so eine besondere, die du auch schön beschrieben hast, Ästhetisierung hat, aber diese Ästhetisierung dann immer gebrochen wird mit diesen seltsamen Orten, die irgendwie gewählt wurden. Also wir haben den Parkplatz, also wir haben ja mehrfach den Parkplatz. Wir haben ja auch den, wenn dann Art und Tashi wieder zueinander kommen, haben wir auch einen Parkplatz, der dann vor so einem Applebee's steht, wo ich mich auch gefragt habe, dass man da dieses so ein Franchise-Restaurant irgendwie benutzt, obwohl es ja eigentlich in so einer Glamour-Welt eigentlich auch spielt, aber man immer wieder so einen Parkplatz hat, Parkplatz, wo dann auch Patrick aufwacht und so, ja, so Cafés, Mensen, später am Anfang, als sie dann noch jung sind, dieser enge, total unaufgeräumte, verdreckte, wo noch Taco Bell-Tüten im Hintergrund liegen, wo dann dieser vermeintliche Threesome da passiert. Das fand ich schon interessant, also dass man immer sehr viel, eine sehr agile Kamera hat aus unterschiedlichen Perspektiven, aber dann diese Räume oder das Szenenbild dann häufig eher relativ triste Räume, fand ich, wo man denkt, das Tennis ist alles, was das irgendwie transzendiert, aber die Räume an sich sind eher trist, karg, unaufgeräumt. Selbst die Szene am Meer fand ich jetzt, hatte jetzt auch nicht so eine bestimmte Schönheit, wie sie jetzt, weiß ich nicht, die Märchen in den Moonlight oder so hatte. Also das fand ich schon interessant, dieser Bruch. Also eigentlich gibt es keine wirklich Szenen, wo man sich wirklich so zu Hause fühlt. Das Hotel, der Vorraum im Hotel, also das, auch wie diese Räume ausgewählt wurden, fand ich eine ganz interessante Entscheidung.
Ja, und wir haben auch fast gar keine Räume, die in der Öffentlichkeit sind. Also ich habe den Eindruck, dass besonders auch die Auswahl der jeweiligen Orte, weil selbst die Hotels, und darauf macht ja auch Tashi in der Geschichte aufmerksam, eigentlich ja nur den Leuten zugänglich sein sollten, die da wohnen und nicht Patrick, der in seinem Auto schläft. Also es ist ja auch immer wieder sehr betont abgeschlossen und abgekapselt eigentlich. Und interessant fand ich auch noch, dass, obwohl wir hatten ja schon angeteasert, dass für einen der beiden die Karriere materiell und auch natürlich von der Anerkennung her sehr gut läuft und für den anderen eben Patrick eher nicht so gut und er eben dann zeitweise ja sehr mit Geldproblemen zu kämpfen hat. Und trotzdem finde ich aber interessant, dass auch die Räumlichkeiten, wie er im Auto schläft und wie er trainiert, sich dennoch gar nicht so sehr optisch unterscheiden von dem Lifestyle, den Tashi und Art führen. Also es hebt sich eigentlich gar nicht so sehr ab. Es wird eher durch die Dialoge und die einzelnen jeweiligen Reaktionen auf die andere Lebensweise unterstrichen. Aber visuell bleiben wir eigentlich immer in dem Gleichen und ja auch vom Anfang bis Ende eigentlich auf dem Tenniscourt. Vielleicht dann nochmal jetzt zum Audiobereich. Wie hat euch denn der Soundtrack gefallen, Moritz?
Also ich war tatsächlich, als ich das erste Mal gesehen habe, sehr überrascht, weil er ja auch relativ früh schon eingesetzt wird. Dieser treibende Elektrobeat von Trent Reznor und Atticus Ross, der auch immer wieder als Leitmotiv so ein bisschen so eine enorme Intensität da reinbringt. Es gibt, glaube ich, auch eine Szene, wenn sie dann in diesem kleinen Vorbereich von diesem Hotel und dann kommt scheinbar zufällig Patrick vorbei und dann wird dieser Sound wieder sozusagen eingeblendet, um dann auch immer so eine Überhöhung, so eine Ekstase auch in so kleineren Momenten dann zu liefern. Teilweise natürlich auch dann gebrochen, dass dieser Sound dann in bestimmten Momenten mit Art nicht eingesetzt wird und da auch so ein bisschen so eine Verschiebung von Leidenschaften. Und ich mochte dieses Brachiale. Also ich mag es eigentlich auch gerne, wenn ein Film so die ganz große Geste wählt. Deswegen mochte ich auch diese Parkplatz alles weht sich, Papier fliegt, Szene ganz gerne, weil es dann sowas Übergroßes hat, was man im Kino hat. Und so hatte ich dann auch dieses Leitmotiv von Trent Reznor und Atticus Ross wahrgenommen. Das ist das sowas Übergroßes, was auch irgendwie diese Leidenschaften oder dieses Innere der Figuren, glaube ich, dieses Getriebensein auch ganz gut darstellt.
Luis, hast du noch was zum Soundtrack?
Da habe ich ganz viel zu sagen. Wenn ich irgendwann zu sehr ausarte, musst du mich wirklich unterbrechen. Aber das war etwas, was ich als das stärkste Element vom Film bezeichnen würde. Kombiniert mit der Erkenntnis, warum man auch da, um mal wieder ein bisschen stänkern zu sein, nicht unbedingt nur immer auf die Intention des Regisseurs hören sollte. Aber ich habe ein Interview von Guadagnino gehört, wo er über die Ideen hinter dem Soundtrack und dem Score spricht und einfach nur von einem, ja, er wollte so ein Rave mit House-Musik. Und das ist eine schon sehr arg fehlgeleitete Zusammenfassung von dem, was diesen Soundtrack und den Score so ausmacht. Denn um mal hier in diesen großartigen filmanalytischen Filmpodcast eine weniger akademische Berufsperspektive reinzubringen, nämlich eines DJs, haben wir eine wirklich großartige Melange an Verschmelzungen von Genres elektronischer Tanzmusik, die eine ganz, ganz spannende Leitposition übernehmen. Denn für mich war eigentlich so das Hauptthema in dem Modus, wie dieser Film zusammengestellt, geschnitten, eingefangen und eben auch untermalt wurde, die verschiedenen Chronologien, die in ihrer Geometrie halt auch ganz stark diese Dreiecksform beinhalten. Denn man hat ja, wie schon gesagt, habe ich angesprochen, ganz, ganz viele Zeitsprünge in beide Richtungen hin, vor, zurück, Zwischenschiebungen, hier nochmal, teilweise einige Stunden oder Tage, teilweise 12 Jahre hin und her. Und im gesamten Bereich des Films eine Musikschiene, die in Teilen des Films eine lineare Steigerung andeuten, wie quasi eine Gerade, die schräg nach oben geht, dadurch, dass die Musik immer schneller wurde, immer geblieben auf einem For-on-the-Floor-Beat, immer stärker vom Druck her auch. Und da wirklich viele, also ist jetzt subjektiv, aber auch echt tolle Verschmelzungen, Einflüsse von einem funky French House bis hin zu immer stärkerem Techno mit Einflüssen sowohl aus europäischer Geschichte von italienischen Eurodance-Sounds, aber auch Ghetto- und Detroit-Einflüsse, die ja wirklich auch beides wirklich große Geburtsgebiete für sowohl Techno und auch House sind. Dazu eben auch natürlich die großartige Finalmusiknummer, Compress, Repress. Du hast ja schon die Komponisten erwähnt, Moritz. Reznor und Gross, da Trent Reznor auch Sänger von Nine Inch Nails ist, fand ich, hat er das einen echt coolen Flair, so eine konstante Hommage an Bands wie Deepish Mode oder Nine Inch Nails, also der frühen Industrial-Wave-Phase. Und diese Beschleunigung konstant auf der Musikebene passt ja eigentlich gar nicht, wenn man es als konstante Zuspitzung sieht, weil wir ja so hin und her springen, dass die Zuspitzungen, die in der Vergangenheit schneller sind als in der Gegenwart, ja eigentlich ein Sprung wären. Das heißt, wir haben in diesem Film mehrere Chronologien, also mehrere Geraden, die oben auf so eine Spitze zusammenlaufen, was sich in diesem meisterhaften Shot am Ende ausdrückt, als wir Zendaya im Publikum haben. Links und rechts die beiden Tennisspieler. Wir sehen sie von hinten und das Bild splittet sich in so eine Art Triptychon, dass wir jeden Spieler links und rechts von ihr haben, sie permanent immer den Blick wechselt. Alle drei sind irgendwie im Fokus und das ist ganz, ganz toll vom Compositing, wie das so verschmelzt als unmögliches Bild. Denn es wäre ja de facto gar nicht möglich, das Bild so einzufangen. Es ist also eine bewusste Montage, aber dieses Zusammenlaufen, was dann am Ende in diesem Musikstück, was immer wieder stoppt, anfährt, für mich eine Andeutung, dass hier ganz viele verschiedene Formen zusammenlaufen, wo man halt ganz klar sieht, das Trickerische an so einer Dreiecksbeziehung ist eben, dass wir nicht nur drei Linien haben in drei Punkten, die zusammenführen, dadurch, dass hier auch überall nochmal Zweierbeziehungen entstehen. Also es gibt ja die drei Personen zusammen, es gibt da aber auch Zendaya und Mike Faist und Zendaya und Josh O'Connor. Wird das eigentlich eher wie ein Fünfeck, was versucht, durch diese ganzen Linien zusammenzufahren? Und da hat der Film ganz tolle Tricks, denn im Gegensatz zu jetzt zum Beispiel klassischer Musik, in der eine Taktart und ein Tempo einfach vorgegeben ist, weil es dann im besten Fall vom Komponisten oder vom Dirigenten bestimmt auf dem Notenblatt vorne steht. Das heißt, diese Musik ist fest gemünzt auf diese Musikart und man kann nicht einfach einen Dreiviertel-Song zu einem 6/8-Takt quasi verdoppeln. Bei elektronischer Tanzmusik ist aber so ein bisschen die Hoheit des Einsatzes viel freier, dass du um zum Beispiel wirklich auch mal DJ-Software zu erwähnen, einfach so ein Gridmuster halbieren kannst. Dann kannst du eine BPM-Zahl von 180 BPMs einfach auf 90 halbieren, ohne dass du was verlierst, weil du kannst dann damit Übergänge faken, wenn du von 100 BPM, also Beats per Minute, zu 180 einen krassen Sprung hättest. Wenn du aber den Takt einfach halbierst, kannst du viel eleganter diesen Anstieg machen, der eigentlich eine Verlangsamung ist und dadurch gelingt dem Film echt viele tolle Sprünge, die immer wieder kombiniert mit diesen Zeitsprüngen diese Linienführung ergeben, die am Ende halt zu diesem großen Finale führen und das ist eine wirkliche Meisterleistung, wenn man diese Komposition und diese musikalische Untermalung mit all ihren Pausen, Unterbrechungen und vermeintlichen Irritationen eigentlich als ganz, ganz klare geometrische Form und fast schon wie so ein Duell Bild und Ton, wer bestimmt jetzt die Chronologie? Also ist die Chronologie des Erzählens die dominierende, nämlich dass wir in total zerstückelter Manier lernen, wer wann mit wem geschlafen hat, wer wann wen besiegt hat, obwohl das ja in einer ganz anderen Reihenfolge eigentlich passiert ist. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr cool finde und auch nochmal auf der Tonebene untereinander in einem Duell wahrgenommen habe, war ja meistens die verständlicherweise Art ist, wenn du Stimmen und Musik in einer Szene hast, wird die Musik meistens in den Hintergrund gedrängt, die wird auf die Stereokanäle nach außen geschoben, die Stimme bleibt so prägnant in der Mitte. Hier haben wir, du hast die Sauna-Szene schon angesprochen, auch Szenen, wo das ganz brutal einfach drunter geschoben wird und bewusst keine dynamische Resonanzunterdrückung passiert, dass nämlich die Frequenzräume dann für gewöhnlich aufgeteilt werden. So man sagt, die Stimme muss verständlich bleiben, die kriegt alle Frequenzräume, die sonst von der Musik quasi eingenommen werden würden und die Stimme wird quasi drüber gelegt und dominiert das Frequenzfeld und Musik füllt quasi nur auf. Hier addiert sich das aber auf eine destruktive Art, dass die Stimme auf einmal total gefährlich und übersteuert klingt, ohne wirklich technisch zu übersteuern und die Musik sich so reindrängen will, was dann auch immer nur in Szenen angedeutet wurde, wo es halt auch um Konflikte ging. Also zum Beispiel dann eben in dieser wirklich coolen Saunaszene, wo, und das habe ich noch vergessen bisher zu erwähnen, ich fand auch einfach echt coole Sprüche passieren. Also dem Drehbuch gelingt schon echt viele coole Konfliktausschreibungen, wo dann gegenseitig immer so Punchlines sich um die Ohren gehauen werden. Und das Ganze wird halt wirklich auf fantastische Art akustisch bedeckt.
Ja, ich würde einfach als einen Punkt zum Soundtrack noch hinzufügen wollen. Moritz, du hattest ganz am Anfang als Sportfilm auch den Tanzfilm, aufgebracht und für mich war der Soundtrack deswegen auch so gut gewählt, weil es halt für den Zuschauer im Kino auch ein Körper, also ich habe es als körperliches Erlebnis empfunden, weil es natürlich irgendwie rhythmisch ist und ein Tanzimpuls fast einem ablockt und man dadurch auch noch mehr Immersionserfahrung auf dieser Körperlichkeit, die ja, wie wir jetzt viele Male betont haben, wichtig ist für den Film, und das funktioniert sehr gut. Insgesamt würde ich sagen, es ist sehr die Komplexität mit den Zeitsprüngen und den verschiedenen Perspektiven ist hier sehr hoch und trotzdem sehr gut gelungen. Abschließend, habt ihr denn Punkte, die euch nicht gut gefallen haben? Weil ich habe den Eindruck, wir haben jetzt aus dem Positiven den Film gesprochen. Moritz, hat dir etwas nicht gefallen an dem Film?
Ich muss sagen, ich habe den Film jetzt zweimal gesehen und beim zweiten Mal funktioniert sozusagen dieser dramaturgische Aufbau für mich nicht mehr ganz so gut, wenn man so ein bisschen weiß, wie der Modus operandi ist, also wie da sozusagen mit den einzelnen Zeitebenen gespielt wird, wie sie sich gegenseitig begegnen, wie man da auch so ein bisschen augenzwinkernd mit umgehen, also diese Überraschung, diese auch narrative Struktur als ja eigener irgendwie Special-Effekt in diesem Film, fand ich es dann nicht mehr so stark und so überraschend, aber trotzdem kommen dann wieder andere Aspekte hervor. Also auch das Schauspiel, bestimmte Strategie der Bildverlangsamung, die Kameratechniken. Also ich glaube, das ist so ein reichhaltiger Film, der eben auch eben, wie Luis auch gerade gut herausgeführt hat, eben durch die Form eigentlich eine Geschichte, wo man denkt, eine Dreiecksgeschichte über im Tennismilieu, geträgt das 130 Minuten, also dass da aber so viele kleine und Details dran sind, dass bestimmte Sachen vielleicht beim wiederholten Mal nicht mehr so ganz überraschend oder nicht mehr so funktionieren, aber dann doch immer so kleine Momente oder so kleine Bewegungen oder auch so kleine Entscheidungen, wie man auch Dialogszenen zum Beispiel filmt, dann zum Beispiel von unten und dass man immer so das Gefühl hat, in jeder Szene steckt so viel drin und man versucht auch so viel einfach durch Bilder, durch Gesichter, durch Körper abzubilden, verzichtet dadurch auch auf größere Backstories oder so, aber man hat trotzdem ein Gefühl und ein Gespür für diese Figuren. Also ist man das jetzt beim zweiten Mal das Gefühl hat, dass das eine vielleicht nicht mehr so 100% so überraschend oder funktioniert, aber dafür dann wieder andere Sachen heraustreten. Deswegen auch ein Film, der, glaube ich, auch gewinnt, durchaus beim mehrmaligen Sehen.
Luis, du hattest ja vorher schon gesagt, dass dir kleine Punkte als störend aufgefallen sind.
Ja, man muss natürlich ganz klar bemängeln, als Wellness-Fan, man trägt ein Handtuch unten in der Sauna. Das, man darf keine Körperhaut nackt auf dem Holz
Kein
haben.
Kein Schweiß ist, auf der
das ist, ja, ja, das Banke. Ist sehr, also auch wenn der Film Schweiß sehr toll findet, das hat mich sehr, wie sagt man heute in der Gen Z, das ist ein Ick oder so, ich weiß nicht genau, wie man das als Wort benutzt, aber das hat mich richtig gestört.
Das hatte ich tatsächlich auch.
Aber es soll natürlich auch diese edgy Fuckboy-Weltsicht von Josh O'Connor ganz gut, oder Patrick, um mal die Rollennamen zu benutzen, verkörpern, dass ihm sowas einfach egal ist. Nee, ich fand ein paar Szenen einfach nicht so gut rund ausgeführt oder vor allem auch gespielt. Mir war das manchmal ein bisschen zu, wie kann ich sagen, expressionistisch oder zu ausgeschlachtet, fast schon so Haut drauf, wenn man sagt, ich habe verstanden, dass er hungrig ist und diesen, was war das, so ein Donut, so ein Bagel haben will. Ich muss jetzt nicht noch dreimal wirklich stille Blick runter auf diesen Bagel, bis die Person sagt, bist du etwa hungrig? Oder wie bestimmte Sachen. Ich fand das mega, mega cool gelöst und habe mich auch richtig auf das Ankommen dieser Szene gefreut, als in dem vermeintlich türkten Finalspiel, dann Patrick überlegt, ob er jetzt Art gewinnen lässt oder nicht, oder ihn dann mit dieser alten Anekdote, die ihm wieder einfällt, symbolisiert, dass er mit seiner Frau geschlafen hat, durch dieses Ranhalten von Bein in diesen Hals. Das fand ich echt cool gewählt als Plotpunkt und wie es an sich aufgebaut wurde. Aber es war so, er hat so lange gebraucht und das im Poker gibt es ja den Begriff Slow Roll. Wenn du weißt, dass du gewinnst und dass du eigentlich die besten Karten hast, die aber unnötig, unfairerweise viel Zeit lässt und noch so ein Zögern reinbaust, was in dem Fall einfach nur störend war. Das ist mir in manchen Momenten aufgefallen, wo halt auch das Schauspiel mir zu stark eine bestimmte Sache rausbringen wollte. Oder einzelne Szenen, die, auch wenn Authentizität jetzt nicht das Hauptkriterium dieses Films ist, aber ihr erinnert euch vielleicht an diese erste Party-Szene, als alle noch 18 sind und auf dieser Nachwuchs-Adidas Party gehen und ja, dann gucken sie Tashi so beim Tanzen ja, zu. Das sah für mich echt ein bisschen amateurhaft aus, als ob man hat ja bei solchen Szenen häufig den Nachteil, dass du eben nicht die echte Tanzmusik abspielst, weil häufig noch gar nicht entschieden wurde, welche Musik dann eben drunter gelegt werden soll. Das kann zum Beispiel lizenzrechtliche Gründe haben oder einfach der Fakt, wenn du so einen Film 1,5 Jahre vorm Rausbringen drehst, will man vielleicht was drunter packen, was aktuell besser zu den Trends passt. Da läuft ja dann Hot in Here von Nelly. Und dann hat man entweder gar keine Musik, also Schauspielerinnen müssen so tun, als ob sie Musik hören, oder so ein Orientierungsbass, dass man sagt, wir nehmen einen Song auf 114 BPM und dann hast du nur so ein Klicken, so ein, dass du vielleicht weißt, ja, wie schnell du dich bewegen sollst. Und ich finde, das sieht man in vielen Szenen aber, dass sie nicht wirklich zur Musik tanzen, sondern einfach nur so, als ob du halt wirklich Komparsen sagst, tut mal so, als ob ihr Spaß habt und tanzt. Und dann ruft sie auch so ganz, ganz laut, ich hole mir kurz was zu trinken oder so, und das passt von der Abmischung gar nicht zu dem, wie laut die Musik eigentlich soll. Also das ist, wenn du quasi tun sollst, dass ohrenbetäubender Lärm um dich herum ist und du musst da quasi drüber schreien, dann ist es aber im finalen Mix gar nicht so drücken, weil das ja auch ein total, das ist ja eine Wiese oder irgendwas, wo die da tanzen. Also es gab einfach so ein paar Szenen, die mich so ein bisschen rausgerissen haben, aber die, wie ich schon gesagt habe, sind in keinster Weise wirklich schlimm oder relevant genug für mich, dass ich den Film deswegen jetzt wirklich schlecht finden sollte oder so. Wie war das bei dir?
Ja, ich muss sagen, einige Punkte, die mich gestört haben, habt ihr jetzt auch schon aufgegriffen. Für mich war manchmal das Schauspiel schon drüber. Und also insbesondere von Zendaya, wenn es sehr close-up oder sehr emotional wurde, habe ich mich manchmal eher also irritiert gefühlt, als dass es mich abgeholt hat. Und die Tanzszene ist auch ein gutes Beispiel, so wie die viel zitierte Szene des Anführungsstrichen Dreiers, der dann, Achtung Spoiler, nicht passiert. Ich fand es halt eher befremdlich, als dass ich es irgendwie anziehend fand. Und ich weiß nicht, ob der Film das gewollt hat oder nicht. Also muss ich sagen, das war für mich das Irritierendste. Und die andere Sache, was die Frauenrolle angeht, was ich auch irgendwie eine sehr seltsame Casting-Entscheidung dann doch mit Zendaya fand, wenn sie eine Mutter spielen soll,
ja,
von einem Kind, was schon also im Grundschulalter ist oder also zumindest Vorschule, I don't know. Also deshalb, das fand ich irritierend. Aber ein Punkt, den du jetzt eher, Luis, als etwas hinderlich beschrieben hattest, den fand ich eigentlich sehr gut. Also ich habe die Spannung im Kino fast kaum ausgehalten, als ich drauf gewartet habe, okay, wann hält er jetzt den Ball dahin? Wann hält er ihn hin? Und dann dachte ich, okay, jetzt kommt's. Und dann kam aber die ganze Zeit immer noch ein anderer Punkt und erst beim Matchpoint oder ich glaube sogar danach, keine Ahnung, nochmal kam dann endlich der Move. Und ich fand, der Film hatte mich eine große Stärke schon auch, ist immer wieder mit den etwas redundanten Szenen und dem Hin- und Herspielen doch so eine richtig krasse Spannung aufzubauen. Das würde ich dem Film auch eigentlich nochmal lobend zugute halten wollen, wie es einen dann doch fesselt. Also jedenfalls, ja, ging es mir so, dass ich schon auch auf der Tribüne immer hin und her schauen wollte und dachte, okay, was ist der nächste Move? Genau. Dann würde ich es jetzt hier sonst auch mal abschließen. Oder haben wir noch was vergessen, was ihr unbedingt loswerden wollt zu unseren drei Tennisprofis?
Wusstet ihr, dass der Arizona Ice-Tee schon seit 1992 in dem Label verkauft wird? Ich dachte, das wäre ein richtig krasser Filmfehler, als in dem Flashback einmal so eine Figur so ein Arizona Ice-Tee hält. Ich kenne den erst seit ein paar Jahren und dachte, das wäre so ein Internet-Hype-Ice-Tee-Produkt. Aber der ist wohl schon richtig
in
alt.
In welcher Szene ist das?
Das in muss welcher Szene ist in das? In dem Flashback aus deren Jugendzeit, ich müsste jetzt raten, ich glaube, das war, wo sie den beiden zuguckt bei ihrem ersten Finale, als sie 18 waren, da sitzt dann hinter Zendaya, hinter Tashi eine Person, die in Arizona Eistee trinkt und ich dachte so, hä, den gibt's doch damals noch
das
nicht.
Das habe ich nicht gesehen.
Das fand ich sowieso sehr präsent, also dass man hier sowohl Pepsi als auch Coca-Cola, ich glaube, die Figur von Zendaya trinkt auch mal Orangina, Dunkin' Donuts, Taco Bell, Churros, also dass man alles, diese ganze Fastfood, Hot Dogs werden gegessen, also dass man diese ganze Fastfood-Welt, aber auch diese ganzen Marken-Fastfood, dass man jetzt ja gerade Madame Web hatte, wo man so Pepsi so prominent macht, aber hier macht man irgendwie alles, also da habe ich glaube, natürlich
die haben auch
einmal die
Adidas, Greenpulver gemixt, also
genau. natürlich dieses Uniqlo als Sponsor, ja, natürlich, ja, auch die Kommerzialisierung dieser Welt darzustellen, aber auch diese Fastfood-Präsenz, dass man auch nochmal Taco Bell im Hintergrund macht, habe ich nicht so 100% verstanden, aber ja, um vielleicht auch dieses vermeintlich glamouröse mit diesem vermeintlich banalem in Verbindung zu setzen, aber ja.
Ja, also das Product Placement hier war schon brutal, was natürlich auch irgendwie Plotpoint, das haben wir jetzt auch schon vielfach gesagt. Ich fand noch interessant eben, dass Patrick ja als Raucher dargestellt wird, mhm, und Tashi permanent sagt so, nein, ich rauche nicht, so. Und was ja auch die Rollen nochmal unterstreicht, wie undiszipliniert er im Vergleich zu Art ist und ob das auch ein Grund sein könnte, warum der eine eben erfolgreich ist, ja, oder nicht, oder ob Arts Erfolg darin auch besteht, dass der Tashi an der Seite hat, die halt sagt, hey, ja, so, hier geht's lang. Und da, finde ich, ist aber der Fastfood-Aspekt dann auch etwas was seltsam. Ich weiß nicht, ob sich Profisportler wirklich so ernähren und eine Orangina nachts schlürfen, aber hey. Genau, dann bleibt jetzt eigentlich ja nur die klassische Frage, Moritz, sollte man diesen Film gesehen haben oder muss man den Film gesehen haben?
Ich finde, man muss diesen Film besonders im Kino gesehen haben, weil ich auch länger keinen Film im Kino mehr gesehen habe, der so einen Vibe und so eine so eine Stimmung irgendwie hervorruft, auch abseits von allen Plotpoints oder so, dass man da einfach so reingezogen wird und so reingetrieben und auch rausgetrieben und sich sozusagen auch diese ganze musikalische Gestaltung so in Mark und Beine übergeht. Also dass es dann tatsächlich auch ein Kinofilm ist mit Kinobildern und den sollte man auf jeden Fall im Kino gesehen haben.
Luis, was sagst du?
Ja, den Film muss man im Kino gesehen haben, weil wir ausgeführt haben, dass es sehr viel und unterschiedliche Sachen an diesem Film gibt, die man gut finden kann. Und uns ist zu dritt einfach nicht so viel eingefallen, was man nicht gut an dem Film finden kann. Also überwiegt doch ganz klar.
Ja, also wenn uns nur Positives einfällt, dann muss der Film ja gut sein. Nein, ich sag auch, schaut ihn euch auf jeden Fall an. Er hat so viel auch Ambivalenz, die noch nach dem Film nachhalt, finde ich. Und durchaus auch zum zweiten Mal schauen animiert. Und ja, Sportfilme, die wirklich gut sind und den Sport gut darstellen, sind meines Erachtens nach rar. Also sehr gerne anschauen. Und
vor allem so wenig Exposition brauchen, ne? Also
ja.
Leute, die noch nie vorher Tennis gehört haben, die haben dann ein bisschen Pech, habe ich das Gefühl, bei so manchen Sachen. Und das finde ich aber mutig, wenn so ein Film nicht auch noch erstmal das ganze Regelwerk erklären muss und so viel so Background wirklich nur sehr, wo es auch sein muss, einstreut.
Eben, und ich denke auch, man muss auf keinen Fall sich für Tennis interessieren oder Tennis gut finden, um Spaß an dem Film zu haben. Das ist auf jeden Fall auch für Sportmuffel durchaus ein sehenswertes Filmerlebnis. Und ja, damit würde ich es abschließen und sagen, wir warten dann auf den nächsten Guadagnino-Film, hoffentlich über Volleyball oder Minigolf. Ich danke euch auf jeden Fall für eure Zeit und bis bald. Ciao.
Ciao.
Ciao.